Skoliosehilfe. Der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack.
Du willst auch zusehen und nicht nur zuhören? Diese Folge kannst du dir auch bei YouTube ansehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ja, heute habe ich wieder einen besonderen Gast für euch. Und zwar die Frau Dr. Esther Dingeldey. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist, Esther, weil wir haben uns ja schon viel über das Thema Skoliose und Sport unterhalten. Da gibt es ja auch immer noch so ein paar Mythen, die herumschwirren. Man denkt doch so an die Zeit noch vor etlichen Jahren, wenn man jetzt mit Skoli spricht, die so 50, 60 sind, die sagen noch, ich hatte Sportverbot in der Schule. Bei mir als Kind war es so, dass man gesagt hat, du darfst nur ein paar Dinge machen, aber nicht alle. Und jetzt hat sich das ja, glaube ich, wieder komplett gewandelt. Und um da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ist es großartig, dass du da bist, denn du bist Oberärztin in der Orthopädie der Universitätsklinik Regensburg. Und bei euch wird ja auch ganz fleißig zu dem Thema Sport geforscht. Und du hast ja auch schon etliche Vorträge zu dem Thema gehalten, unter anderem bei der größten Orthopädie-Technikermesse bei der OT World, jetzt 2026, zum Thema Sportarten und Trainingsdauer. Und ich freue mich riesig, dass du uns heute so ein bisschen in deine Welt mitnimmst, in die Forschung auch zum Thema Skoliose und Training/Sport. Jetzt möchte ich dir aber gerne mal die Gelegenheit geben, dich selber natürlich vorzustellen. Ja, habe schon ganz kurz erzählt, wo du zu finden bist, aber du betreust ja ganz viele Skolis auf ihrer Reise und du machst das ja auch schon eine Zeit lang. Also seit wann begleiten dich die Skoliose-Patienten?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Conny. Also ich bin in der Orthopädie der Universität Regensburg zuständig für die Kinderorthopädie. Wir sind im Asklepios-Klinikum in Bad Abbach. Wir haben eine ganz normale Kindersprechstunde, da schaue ich alles an Kindern an. Ich operiere auch sehr viel, Skoliosen behandle ich konservativ, also mit Korsetten. Das mache ich seit mehr als 20 Jahren. Bin da so ein bisschen durch den Zufall reingekommen. Mein Vorgänger war sehr skolioseaffin und so habe ich mich auch langsam rangetastet. Am Anfang habe ich das auch nicht unbedingt verstanden. Ja, Skoliosen erkennen, das geht dann schon irgendwann, aber so ein Korsett beurteilen fand ich sehr schwer. Da braucht man eine Zeit dazu. Und jetzt betreue ich jede Woche in einer extra Sprechstunde Skoliosen. Die meisten kommen so aus dem ganzen ostbayerischen Raum, also so von Passau bis Hof bis Ingolstadt rüber. Das ist unser Einzugsgebiet. Da gibt es leider nicht sehr viele, die sich mit Skoliose befassen wollen. Deswegen auch oft längere Wartezeiten, was natürlich nicht so gut ist für die Patienten. Aber ich hoffe, dass ich denen, die einen Termin bei mir haben, zumindest ein gutes Angebot geben kann.
Das heißt, ich nehme an, du begleitest dann auch die Skolis, sage ich mal, auf ihrem Weg, die bei dir in der Behandlung sind.
Ja, es kommt drauf an, je nachdem, wie es ist. Also wir haben sicherlich einige, die haben eine Asymmetrie, wo wir denken, boah, da könnte schon eine Skoliose draus werden. Die sehen wir natürlich in größeren Abständen. Die Skoliosen, die bei uns mit dem Korsett versorgt worden sind, sehen wir alle 3 bis 4 Monate. Also zusammen mit dem Orthopädietechniker schaue ich sie an, der bei den meisten auch das Korsett gemacht hat. Teilweise kommen auch mal Physios zu mir in die Sprechstunde, um sich das anzuschauen. Also wir haben eigentlich eine interdisziplinäre Sprechstunde und begleiten die Patienten teilweise über Jahre hinweg.
Auch das ist ja eine, sage ich mal, schon Besonderheit. Also jeder redet ja immer davon, wie wichtig es ist, dass diese ganzen Bausteine, wie eben der Arzt und der Techniker, dass das alles zusammenspielt und das gut kommuniziert. Aber es gibt ja eigentlich gar nicht so viele Orte, wo das dann wirklich so gelebt wird, dass man gemeinsame Sprechstunden hat.
Da habe ich auch so ein bisschen Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich einen Techniker vor Ort habe, der sicherlich so einer ist, der mit die meisten Korsette selber baut, auch nicht in Auftrag gibt, sondern selber baut und wir uns gut abstimmen können, der auch Kritik einstecken kann, wenn es mal nicht klappt, wo man zusammen auf Fehlersuche geht, warum hilft ein Korsett nicht, die Tragezeit ist gut und so weiter, aber es funktioniert trotzdem nicht und da muss man eben zusammen eine Lösung finden oder einfach rausfinden, woran es liegt und deswegen denke ich, dass diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ganz wichtig ist und man das nur gemeinsam angehen kann. Und auch gemeinsam. Manchmal, wenn ein Patient nicht so motiviert ist fürs Korsett, Erst redet der eine 5 Minuten mit ihm, dann redet der nächste nochmal 10 Minuten mit ihm und dann hört es zweimal, vielleicht kommt dann doch ein bisschen mehr an.
Ja, absolut. Und das ist ja natürlich ein großes Problem, diese Therapie-Compliance, wie sie heißt in der Fachsprache, also wie sehr die Therapie auch angenommen wird und dann wirklich auch zu Hause umgesetzt wird, ist ja ein großes Thema, vor allem eben, wenn es um die Kinder und Jugendlichen geht, die vielleicht gerade keine Beschwerden haben und es gar nicht verstehen, hey, warum soll ich denn jetzt ein Korsett tragen? Warum soll ich denn da jetzt meine Übungen machen? Aber jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen über diesen Baustein Therapie und den Baustein Korsett. So, und jetzt gibt es ja eben noch einen, vielleicht, sage ich jetzt mal, werfe ich so in den Raum, dritten Baustein, nämlich das Thema Sport. Und warum ist denn Sport jetzt überhaupt so ein Thema bei uns Skolis? Warum siehst du das? Du hast mir das ja auch in der Vorbereitung geschrieben, auch als einen sehr wichtigen Baustein an. Und warum habt ihr denn so begonnen, euch so intensiv auch quasi in der Forschung zu beschäftigen mit dem Thema?
Also letzten Endes geht es ja darum, wir brauchen einen kräftigen Rumpf. Also wir brauchen Rumpfmuskulatur, Rückenbauchmuskulatur, um unsere Wirbelsäule, um denen ein muskuläres Korsett zu geben. Also nicht nur ein Korsett außenrum, sondern ein muskuläres Korsett. Dafür müssen wir die Muskulatur kräftigen. Die Atmung verbessern gehört auch dazu, definitiv. Und deswegen ist Sport neben der Physiotherapie was ganz, ganz Wichtiges, gerade auch bei denen, die Skoliose noch gar nicht so ausgeprägt ist, zum Glück noch nicht so ausgeprägt ist und wo man es vielleicht aufhalten kann. Es gibt so verschiedene Studien dazu, die dann gesagt haben, ja, Sport hilft. Da gibt es eine von Negrini, die sagt, ja, Sport hilft, aber nicht nach Sportarten aufdifferenziert. Zeiner hat mal rausgefunden, ja, Schwimmen, das wird von allen als so toll angesehen, aber es macht vielleicht mehr Asymmetrien. Dann gibt es noch eine von McMaster, die sagt dann, die Sportarten wie Turnen, Tanzen, Klettern, Reiten haben einen positiven Einfluss auf Skoliose und wir wollten dem so ein bisschen auf den Grund gehen. Und deswegen haben wir selber Skoliosen untersucht, um rauszufinden, welche Sportart ist positiv. Und nebenher haben wir noch Schüler untersucht und Sportler, um einfach rauszufinden, wo haben wir denn mehr Skoliosen oder Asymmetrien? Wo sind mehr vorhanden, wo sind weniger? Das war so unser Ansatz, weil wir möchten unseren Patienten natürlich das Richtige raten. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Physiotherapie ist schön und gut, die hat dann ist ein ganz wichtiger Baustein, aber so und so viele Jugendliche haben auch keinen Bock drauf. Ja? Also diese Physiotherapie, die Eigenübungen zu intensivieren, da braucht man schon so ein gewisses Verständnis für die Skoliose, das vielleicht am Anfang gar nicht so da ist. Und Sport soll in erster Linie Spaß machen, weil dann machen es die Kinder. Und wenn der Sport Spaß macht, dann sind wir genau bei dem Richtigen. Dann denken die nicht drüber nach, dass sie gerade was für ihre Skoliose tun, dass sie den Rumpf kräftigen, sondern dann geschieht es ganz natürlich und es wird nicht als Last angesehen, als dass der restliche Therapieaufbau sozusagen oft angesehen wird für den Patienten. Das muss man, also im Prinzip es ist es vielleicht das Spielerische, ja. Für manche ist es vielleicht nicht ganz spielerisch. Einige haben auch so vom Selbstbild her, gerade die Mädels in einem bestimmten Alter sagen, boah, ja, ich mag schon Sport machen, ich mag anders ausschauen oder sowas. Und da haben wir vielleicht einen ganz guten Ansatzpunkt.
Ja, das sehe ich auch immer tatsächlich bei mir, auch im Krafttraining. Also ich betreue auch so ab 15, 16 und dann aufwärts bis 80, 85 sogar, glaube ich, ist die älteste Skoli, die ich betreuen darf. Und ich habe das Gefühl, egal in welcher Altersklasse ich mich befinde, dieses Thema, hey, ich kann dann Sport machen, der eben vielleicht auch auf mich so ein bisschen angepasst ist, aber es steht schon oft der Spaß im Fokus. Warum kann ich nicht beides? Ich kann an meinem Rumpfmuskelkorsett arbeiten und gleichzeitig aber Freude dran haben oder vielleicht ins selbe Fitnesscenter gehen oder in dieselbe Kletterhalle gehen wie meine Freundin und fühle mich da nicht wieder als anders.
Ja, ich denke auch, also ich sage meinen Patienten auch immer, dass sie mal schauen sollen. Also ich habe viele, die kommen und machen keinen Sport. Also das gibt's. Also bei mir in der Sprechstunde ist tatsächlich weniger geworden, muss ich sagen. Diejenigen, die keinen Sport machen, aber die anderen versuchen, ich mache irgendeine Freundin irgendwas. Mach die irgendeine Sportart, geh die vielleicht zum Klettern oder tanz die. Kannst du vielleicht mitgehen? Geh nicht alleine, such dir jemanden, geh dahin. Das ist so ein Zugehörigkeitsgefühl, das ist es keine Therapie, sondern es ist ein soziales Event. Und ich glaube, wenn man es dazu macht, dann hilft es besser. Wobei man sagen muss, dass mir es ganz oft in der Sprechstunde passiert, dass gar nicht mal die Kinder unbedingt den Sport ablehnen, sondern gleich von den Eltern kommt, dafür hat mein Kind keine Zeit. ganz oft.
Ehrlich.
Ja, das kommt tatsächlich wesentlich
Wow.
öfter, als man denkt. Ich würde sagen, bei mehr als jeder zweiten Familie, wo das Kind keinen Sport macht, kommt, mein Kind hat keine Zeit, es muss so viel für die Schule tun. Und das ist was, was ich schon sehr kritisch, klar, also ich meine, ich bin mit einem Leistungssport aufgewachsen. Man lernt sich zu organisieren mit Sport. Also ich habe das auch bei meinen Kindern erlebt. Wenn man irgendwo hingehen will zum Sport, dann sind die Hausaufgaben gemacht. Wenn ich Zeit habe, boah, dann hänge ich so ein bisschen zu Hause rum, hänge vielleicht ein bisschen am Handy, mache nichts. Und dann ist die Zeit auch vergangen und ich habe keinen Sport gemacht. Und das ist so ein bisschen was ich so ein bisschen schade finde, dass teilweise von Familien auch mehr oder minder abgelehnt wird oder sagt, ja, wir wohnen so weit weg. Klar, wir haben einen Einzugsbereich, wo es manchmal nicht so einfach ist tatsächlich. Also in der Großstadt tut man sich vielleicht leichter, was zu finden. Viele unserer Patienten kommen zum Beispiel aus dem Bayerischen Wald. Da dauert die Physiotherapieanreise teilweise eine Stunde. Da sage ich auch, ja, geh alle 2 Wochen. Das ist okay, wenn du Sport machst, weil in fast jedem Ort gibt es einen kleinen Sportverein. Es gibt oft Sportvereine, die mehrere Sparten haben. Und letzten Endes ist es egal, was sie dort machen. Hauptsache, sie machen irgendwas. Also zum Beispiel bei unseren Patienten, was ganz, ganz viel ist, ist Gardetanzen. Also das ist so, kennt man so aus dem Fasching. Also Gardetanzen ist bei uns, machen ganz, ganz viele Patienten. Also wenn bei uns Tanzen angegeben wird, ist es meist nicht Ballett, sondern Gardetanzen, weil das ist so ein relativ soziales Event. Und da geht es nicht um irgendeine Hochleistung oder was, da geht es um den Spaß zusammen. Und ich glaube, das ist wichtig, egal in welcher Sportart.
Bevor wir jetzt zu den Studien kommen, rein so auch dein subjektives Empfinden. Du hast jetzt auch extrem viele Schoolies schon in deinem beruflichen Werdegang gesehen und auch mitbegleitet. Siehst du einen Zusammenhang zwischen Schoolies, die sportlich sind, dass die deutlich eben auch besser aufgestellt sind, dass du dann auch gar schon siehst in den Tests oder allein schon Widerstand ist, wie sich der Körper, sage ich mal, bewegt im Raum, dass das einen Unterschied macht, eben Sport oder nicht?
Also ich finde schon, ich sehe das schon bei wesentlich kleineren Patienten bei mir in der Sprechstunde, die nicht unbedingt wegen der Skoliose kommt, sondern vielleicht wegen der Asymmetrie oder sowas, dass diejenigen, die koordinativ fitter sind, haben meist einen besseren Verlauf. Da fängt es an mit dem Einbeinstand. Es gibt Kinder, die fallen im Einbeinstand schon um, obwohl sie ein Alter haben. Mit 10 sollte man auf einem Bein stehen können. Und auch, also letztes Einbeinhüpfen ist 5 Jahre. Die Zeit, zu der man es erreichen sollte, die sich damit einfach schwer tun. Und es sind diejenigen natürlich auch, die sich mit einer Aufrichtung zum Beispiel schwer tun, das zu erlernen in der Physiotherapie. Das sind die, die stehen da und die wissen nicht, worum es geht dabei. Und andere, die tun sich, die haben ganz anderes Verständnis teilweise für eine Bewegung, wenn die aus einer Sportart kommen. Nicht alle, aber ich habe schon das Gefühl, die tun sich da ein bisschen leichter. Und haben oft einfach eine andere Rumpfstabilität.
Ja, okay. Gut, dann lass uns übergehen zu euren Studien. Erzähl mal, was habt ihr so erforscht? Du hast uns vorher schon einen groben Überblick gegeben. Ihr habt ja nicht nur Skoliose-Patienten euch angesehen, sondern eben auch Vergleichsgruppen und auch Sportarten.
Also wir haben bei uns in der Sprechstunde über 100 Skoliosen untersucht, weil wir eben rausfinden wollten, welche haben einen positiven Verlauf. Also wir haben uns die Kopfwinkel angeschaut, vorher, nachher. Wir haben bestimmte Parameter angeschaut. Also zum Beispiel, oft kommt tatsächlich von Physiotherapeuten so der Einwand, wenn man ein Korsett trägt, dann wird die Muskulatur aber wesentlich schwächer. Wir haben bei unseren Patienten die Korsetttragezeiten angeschaut. Und die Rumpfkraft, also die Rumpfkraft haben wir im Frontplank, kennt glaube ich jeder, Sideplank und noch einen weiteren Haltetest überprüft und wir haben keinen Zusammenhang gesehen zwischen der Korsetttragedauer und der Rumpfkraft. Also die Rumpfkraft war nicht schlechter, das muss man definitiv sagen. Also das ist so eins der Dinge, die wir mitgenommen haben. Also man soll das Korsett rücktragen, es macht einen jetzt nicht schwach. Also was wir nämlich vor allem gesehen haben, dass unsere Skoliose-Patienten, wenn wir sie mit den Sportarten und Schülern verglichen haben, also ganz oben standen die Ruderer, die waren sehr symmetrisch, sehr gut aufgebaut von der Bayer Sideplanks. Die Schwimmer waren ein bisschen einseitig, die Kletterer waren die anderen Richtung einseitig, waren ganz gut. In einer Range sind die Kampfsportarten mit den Skoliosen gewesen. Und signifikant schlechter waren die Fußballer und die Normpopulation. Also das muss man sich überlegen, die Skoliosen sind besser, Also unsere Skoliosen, die wir hier eingeschlossen haben, haben knapp 3,5 Stunden Sport pro Woche gemacht. Ist relativ viel. Sie mussten natürlich auch Tests mitmachen, einverstanden sein. Die, die vielleicht gar nichts machen, haben nicht, vielleicht nicht mitgemacht, muss man einschränkend sagen. Aber die Fußballer hatten knapp 8 Stunden die Woche Sport gemacht und waren schlechter als unsere Skoliosen. Signifikant schlechter. Und auch die Normpopulation, die ungefähr genauso viel Sport gemacht hat, war auch schlechter. Also muss man schon sagen, klar, die Skoliosen trainieren schon ihren Rumpf, auch durch die Physiotherapie. Aber die sportliche Aktivität ist momentan gar nicht so schlecht von ihnen. Und was wir noch rausgefunden haben, also zum einen, welche Sportarten sind geeignet? Turnen, Tanzen hat bei uns am besten abgeschnitten. Mit gut 100 Patienten ist es natürlich so, dass man immer überlegen muss, haben wir jetzt wirklich schon die Aussage, die wir haben wollen, ist vielleicht unsere Stichprobe einfach zu klein, aber das ist, es ist zumindest schon mal ein erster Ansatz. Und da müssen wir sagen, haben wir herausgefunden, dass 2,5 Stunden pro Woche so dieser Cut-off ist, dass der Kopfwinkel sich signifikant verbessert gegenüber den anderen. Also das ist so das, was wir auch in der Sprechstunde mitgeben. Und ich glaube, das ist auch was ganz Einfaches zu mitnehmen, also für jeden zu mitnehmen, dass ich 2,5 Stunden Sport auch brauche. Also Schulsport ist nicht mit eingerechnet, weil da ist ja immer die Frage, was statt Schulsport anschaue und ich mache da irgendwie Bockspringen, dann bin ich vielleicht alle 10 Minuten mal dran, bin in 1,5 Stunden 5-mal über einen Bock gesprungen, habe mich 5 Minuten aufgewärmt und habe ansonsten in die Luft geguckt vielleicht. Also kann ich es nicht so wirklich mit einrechnen. Also haben wir nur den Sport außerhalb der Schule angeschaut. Und das heißt, ich brauche 2 bis 3 Mal, je nachdem, wie lange meine Sporteinheit dauert. Ich brauche 2 bis 3 Mal Sport in der Woche, um eine Verbesserung zu haben. Das ist das eine. Und Tanzen und Turnen sind die, die am besten abgeschnitten haben bei uns.
Und die 100 Skoliose-Patienten, die bei euch jetzt mit in der Studie eingeschlossen waren, haben die auch, also in welcher Altersklasse waren die? Also wie war das so ungefähr das Alter? Und waren die auch alle mit Korsett versorgt und auch alle in therapeutischer Behandlung quasi parallel zu dem Sport?
Also es hatten bis auf 2 Patienten alle Physiotherapie. Und was man sagen muss, es hatten nicht alle ein Korsett. Ja, hatten sie nicht, weil wir haben welche auch einfach, wir haben sie ab 10 Grad eingeschlossen. Und wir hatten ein Durchschnittsalter von gut 13 Jahren. Das hat aber auch jetzt zum Beispiel der Normalbevölkerung entsprochen. Wir haben Patienten von 10 bis 18 eingeschlossen. Also auch welche, die jetzt schon gerade fertig waren mit ihrer Therapie, ihre Abschlussuntersuchung hatten. Wir konnten bei knapp 80, konnte man die Röntgenbilder auswerten, vorher, nachher. Die anderen hatten entweder noch kein weiteres Röntgenbild, wo wir eine Aussage treffen konnten, oder es war auch keins nötig. Wenn ich jetzt 15 Grad hatte und die waren nahezu ausgewachsen, habe ich kein zweites Röntgenbild gemacht, weil
Und
da
das wird man
gehört.
dann natürlich auch nicht wegen der Studie dann machen, ja.
Nee, also erstens würde da eine Ethikkommission nie zustimmen
Absolut,
und ich würde
genau.
es auch einfach aus strahlen ethischen Gründen, würde ich das nie machen. Und deswegen haben wir nicht für alle Bilder, aber wir haben eben gesehen, 2,5 Stunden und Tanzen, Turnen hat wirklich gut geholfen. Das muss man wirklich sagen bei den Patienten.
Sehr spannend. Was war da die gesamte Beobachtungszeit?
Also letzten Endes haben wir eine Untersuchung gemacht. Wir haben die komplette orthopädische untersucht, ob sonst noch Auffälligkeiten sind. Eine komplette sportmotorische Testung. Also da waren auch andere Tests mit dabei, komme ich gleich noch drauf. Und wir haben praktisch retrospektiv die vorhandenen Röntgenbilder ausgewertet. Also wir haben eine Messung gemacht. Wir haben das jetzt nicht im Verlauf. Das ist jetzt noch geplant, dass wir nochmal alle Probanden, weil wir haben die ganz normale unsere Skoliose-Sprechstunde rekrutiert sozusagen, die immer noch bei uns in Therapie sind, dass wir die nochmal messen und schauen, wie hat sich's verändert, den Ort verändert und haben sich die Testergebnisse verändert. Und natürlich haben wir wiederum mehr Röntgenbilder, also relativ gesehen. Ein paar sind natürlich nach oben auch schon rausgefallen, das muss man ganz klar sagen, von den
Ja,
Probanden. Ja.
das wird jetzt aber mega spannend werden, oder? Also dann nochmal quasi weiterzugehen in der Zeitachse, sage ich mal, und weiter zu beobachten, wie entwickeln sich das. Weil Die Herausforderung finde ich ja bei so Studien ist ja dann immer, habe ich dann wirklich einen Kausalzusammenhang? Also kann ich dann wirklich sagen, ah, okay, wenn ich tanze, dann habe ich wirklich eine höhere Chance, dass ich quasi auch meine Skoliose, meinen Kopfwinkel verbessere? Oder ist die Aussage einfach nicht möglich?
Ja, das ist eben die Frage bei 105, wenn wir natürlich, deswegen haben wir auch in relativ große Sportgruppen eingeteilt, muss man ganz klar sagen. Also die Gruppe war Tanzen, Turnen. Da finden Sie jetzt Balletttänzer drin, genauso wie Gardetanz oder Hip-Hop, wie klassisches Turnen, Cheerleading oder rhythmische Sportgymnastik. Das ist natürlich ein relativ weites Feld, aber alle relativ, ja, sag mal, rumpfkräftigend. Formulieren wir es einfach mal so. Und man muss es irgendwie zusammenfassen. Natürlich kann ich jetzt keine Aussage machen über das reine Gardetanzen, weil da bräuchte ich viel mehr Patienten. Und so viel habe auch ich nicht. Also ich habe zwar schon wirklich viele Patienten, aber das birgt doch einen gewissen Aufwand. Und man muss jetzt in der Folge sehen, wir brauchen nicht mehr alle Rumpftests zum Beispiel durchzuführen. Die waren alle gut abhängig voneinander, also wirklich statistisch signifikant, also dass wir sagen können, uns reicht wesentlich weniger Testung. Also das muss man sagen. Und
Weil das sind ja diese ganzen Überlegungen im Hintergrund, die man jetzt natürlich gar nicht sieht. Man muss sich erst mal überlegen, hey, was sind überhaupt meine Messungen? Wie teste ich die Skoliose-Patienten alle? Wie baue ich meine Testbatterie auf?
ja, so eine ganz klassische gab es tatsächlich nicht. Wir haben uns ein bisschen bei verschiedenen Modulen bedient, Motorikmodul zum Beispiel und bei Sport, artspezifischen Testungen tatsächlich. Also wir haben auch zum Beispiel was aus dem Skibereich genommen, was ganz interessant war, nämlich einbeinige Kniebeugen, also Pistol Squats und zudem Sprünge über eine Hürde, rechts, links. Und das Interessante war tatsächlich da, dass die Patienten, die dort und auch die Probanden ansonsten, die dort gut abgeschnitten haben, das waren die mit den besten Ergebnissen. Also die Kopfwinkelveränderung war es nicht signifikant zu unserer Rumpfkraft, die wir gemessen haben, aber zu den Hürdensprüngen und zu den einbeinigen Kniebeugen. Also eigentlich zu den komplexeren Übungen, zu den allgemeinen sportkoordinativen Übungen, also so Sprünge. Es gibt tatsächlich Kinder, die schaffen es nicht, über eine 30 cm hohe Schnur hin und her zu springen, wenn sie über 10 Jahre alt sind, was eigentlich schon sehr kritisch ist. Da fehlt so die motorische Grundausbildung. Und die Pistol Squats, klar, man braucht Kraft, aber man braucht auch eine Balance dazu. Und diejenigen, die hier gut abgeschnitten haben, das sind die mit der Kopfwinkelverbesserung. Das sind die, die insgesamt sportlich sehr fit sind. Also das war das sehr Interessante. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Hürdensprünge trainieren sollen oder jetzt nur Pistol Squats.
Genau,
Es
ganz
heißt,
wichtig zu erwähnen.
nein, nein, darum geht es überhaupt nicht. Letzten Endes, wir brauchen diese Rumpfmuskulatur, auch wenn sie jetzt nicht genau einen Zusammenhang hatte, aber wir brauchen die Rumpfmuskulatur und wir brauchen einfach Allgemeinathletik. Also so eine Grundathletik, egal bei welcher Sportart ich das mache. Es gibt, also ich selber bin jetzt überhaupt kein Fußballfan, aber es gibt gute Fußballtrainings. Mit dem Superkoordinationstraining. Das hilft. Und was wir auch gesehen haben, das kommt immer auf den Trainer an. Wir haben eine Fußballgruppe dabei gehabt. Tja, da war die Frau vom Trainer Physiotherapeutin. Das waren die einzigen Fußballer, die gedehnt waren. Also, weil das haben wir auch alles erhoben tatsächlich. Und die Fußballer, ist es, wir haben es bestätigt, was jeder immer sagt, die sind verkürzt. Was tatsächlich eine Rolle spielt. Verkürzung und Skoliose haben wir jetzt tatsächlich keinen Zusammenhang gefunden. Aber das hängt auch in jeder Sportart vom Trainer ab, was gemacht wird. Also so ein koordinatives Grundlagentraining sollte eigentlich in jeder Sportart, sagen wir mal, bis zum 10. Lebensjahr dabei sein. Es soll nicht spezifisch sein. Ja? Also ganz klassisch dafür sind jetzt zum Beispiel die Skifahrer. Die Skifahrer machen alles. Die gehen Slackline, fahren Einrad. Die machen auch Krafttraining, aber die machen ganz viel Koordinationstraining. Also zum Beispiel in Regensburg, die Schwimmer, die haben wir auch untersucht, die machen das auch, die machen relativ viel Athletiktraining, heißt es bei denen, relativ viel außenrum. Wichtig ist halt, wenn ich in so eine Sportart reingehe, dass es nicht dieses ganz Konzentrierte auf die Sportart an sich ist, auf die eine Bewegung, sondern dass es ein Gesamttraining bleibt. Und ich glaube, darauf muss man schon auf jeden Fall achten und jetzt nicht irgendwie einzelne Übungen üben, darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt
Ja.
auf das Gesamtpaket an. Und natürlich gehört der Rumpf dazu. Ja, das kann man nicht wegleugnen. Ja, das ist definitiv der Fall.
Absolut, ja. Aber ich spinne jetzt gerade so mal ein bisschen weiter, weil für mich sind diese Ergebnisse schon noch dahingehend wieder logisch, dass ich sage, okay, auch wenn sich ja mein Körper im Raum bewegt, nehmen wir die eigene, nur die Gehbewegung zum Beispiel. Das ist ja eine der komplexesten Bewegungen, die unser Körper machen kann, ja, weil ja auch diese Verwringung, sage ich mal, im Körper stattfindet. Das macht ja auch Sinn, dass ich dann sage, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie nur isoliert meine Rumpfmuskulatur kräftigen, sondern es geht schon auch eben um Kraft und Koordination und vielleicht eben auch diese Schnelligkeit, wie gut kann ich das Ganze ansteuern, auch vom zentralen Nervensystem her.
Also ich brauche grundsätzlich, also erstens mal muss die Bewegung Spaß machen. Das steht an erster Stelle. Wenn es keinen Spaß macht, dann mache ich es schlecht. Also das ist egal, was ich mache. Ich sage auch immer den Kindern, die sollen ausprobieren, welcher Sport taugt. Und ich meine, wir sollen jetzt nicht alle 3 Monate eine Sportart abbrechen. Aber wenn man merkt, hey, das, keine Ahnung, Karate, das ist nichts für mich, dann muss ich mir was anderes suchen. Dann muss ich in einen anderen Bereich reingehen. Aber ich glaube, für jeden gibt es irgendwas. Findet irgendwo seine Sportart. Aber ich muss natürlich die Koordination trainieren, ich muss die Kraft trainieren, ich muss die Ausdauer und auch die Beweglichkeit. Ohne das geht's nicht. Jemand, der extrem verkürzt ist, hat ein ganz komisches Gangbild. Also der geht nicht flüssig. Also das sieht man oft, dass auch bei ganz anderen Erkrankungen Eltern zu mir kommen, ja, mein Kind geht komisch. Ja, ihr Kind geht auch die ganze Zeit mit der schwebenden Ferse auf den Zehenspitzen, weil es kommt gar nicht runter. Also das gibt es tatsächlich und ich glaube schon, dass so ein Gesamtpaket an Sport wichtig ist. Und die Physiotherapie ist sowas Begleitendes, das ich trotzdem machen muss. Aber die Physiotherapeuten tun sich, glaube ich, mit einem ja koordinativ im Sport geschulten Kind deutlich leichter als ohne das, ja. Und also das darf Leistungssport sein, muss aber kein Leistungssport sein. Also ich verbiete gar nichts an Sport, sondern letzten Endes dürfen meine Patienten alles an Sport machen und sollen sie auch.
Und wie siehst du das mit so extrem, ich sage jetzt einmal, wiederkehrenden, stauchenden Bewegungen, wie beispielsweise ein Trampolin im Garten zu haben? Weil ich habe schon etliche Experten, sowohl Therapeuten, aber auch Ärzte gehört, die dann gesagt haben, ja, also grundsätzlich bei mir ist auch alles erlaubt, aber mit sowas und wenn ich das jetzt nicht nur einmal zum Spaß mache, ja, weil da gerade ein Trampolin aufgebaut ist, sondern weil ich das systematisch daheim habe und mich da jeden Tag eine halbe Stunde hüpfend auf das Trampolin stelle, damit wäre ich vorsichtig. Gibt es da aus deiner Sicht irgendwas zu beachten?
Also ich habe jetzt noch keine Verschlechterung des Trampolinspringen gesehen und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe bei meinen eigenen Kindern gesehen, das Trampolin, das wird mal genutzt und dann wird es auch wieder nicht genutzt. Also ich glaube, es ist eine Bewegung, es ist auch nicht grundsätzlich ein Springen am Trampolin, muss man ganz ehrlich sagen. Kinder spielen relativ viel im Trampolin, also wo gar nicht so viel Belastung draufkommt. Natürlich vielleicht nicht jeden Tag eine Stunde Hardcore springen, aber ansonsten würde ich denen die Freiheiten lassen. Ich bin froh, wenn sich das Kind bewegt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und die wenigsten machen das wirklich so eine Stunde oder so. Also wenn man das mal macht, das ist, oder im Trampolinpark oder sowas, das ist sicherlich kein Ding. Und die wenigsten machen das wirklich ganz, ganz exzessiv. Das muss man schon sagen.
Das heißt, wenn du jetzt eine Familie vor dir hast, sage ich mal, dann kommen diese klassischen Fragen so, ja, gibt es die perfekte Sportart oder kann ich jetzt irgendwas falsch machen dann? Was würdest du ihnen mitgeben?
Also ich frage immer zuerst mal, ob das Kind schon eine Sportart macht und kann man da was intensivieren. Und also ich habe auch einige, die machen jetzt nicht nur eine Sportart, die machen mehrere Sportarten. Ich sage immer, Klettern, Schwimmen, Tanzen, Reiten, Kampfsportarten, da ist für die meisten was dabei. Ja? Also die 15-jährigen Jungs, die kriege ich jetzt nicht zum Tanzen oder zum Reiten. Die sind vielleicht eher was fürs Gym, ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Oft Krankengymnastik am Gerät finde ich einen ganz guten Übergang sozusagen, dass sie was gezeigt bekommen. Schwimmen wird ja teilweise kritisch gesehen. Jetzt sagen, oh, mehr Asymmetrien. Wir haben ja in unserer Gruppe auch Schwimmer untersucht. Wir geben zu, die haben mehr Asymmetrien und Skoliosen gehabt. Aber man muss immer fragen, wo ist die Henne, wo ist das Ei? Sind die beim Schwimmen, weil sie eine Skoliose haben? Oder haben sie eine Skoliose, weil sie beim Schwimmen sind? Also zum Beispiel die schnellste Lagenschwimmerin Deutschlands hat eine Skoliose und ist deswegen zum Schwimmen geschickt worden. Und da kommt sie nicht vom Schwimmen, sondern sie ist genau deswegen zum Schwimmen hingegangen. Und wir haben auch die Patientinnen gefragt, also es sind einige, die wir beim Schwimmen so rausgefischt haben, tatsächlich wegen einer Wirbelsäulenasymmetrie zum Schwimmen geschickt worden. Also die Frage ist, Schwimmen wurde halt immer als Gesundheits toll, super, alles angesehen, ja. Ich denke immer noch, es ist Muskulatur, die gut, einen Sportler, die gut den Rumpf stabilisiert. Und eigentlich ist sie nicht so asymmetrisch. Also auch, wir haben Leistungsschwimmer untersucht und ich meine, man schwimmt eigentlich am besten jetzt nicht mit einer Atmung immer nur zu einer Seite, im Zweier- oder im Viererzug, sondern eigentlich wird so ein Dreierzug propagiert, wo man ja auch gar nicht so asymmetrisch ist. Viel kritischer sehe ich jetzt Brustschwimmen bei Leuten mit einem Morbus Scheuermann, mit einer Kyphose, mit einem Hohlkreuz. Da ist es halt genau das Schlechte, ja. Also denen rate ich dazu, vielleicht einen Schwimmkurs zu machen und Kraul- oder Rückenschwimmen zu lernen. Aber die Sportart, das hängt so ein bisschen vom Patienten ab. Ich frage auch oft, was gibt es bei Ihnen vor Ort? Wenn die irgendwo aus einer kleinen Ortschaft sind, dann muss man schauen, was ist denn angeboten, ja, weil denen kann ich sagen, geh zum Klettern. Ja, aber die nächste Kletterhalle ist eine Stunde entfernt. Das ist nicht zielführend. Ja, genauso, wenn die sagen, nee, wir haben im Winter kein Schwimmbad, dann kann ich sagen, ja, geh im Sommer schwimmen und keine Ahnung, mach was anderes. Also Mädels sage ich auch oft, mach doch mal einen Selbstverteidigungskurs. Vielleicht findest du was in diese Richtung. Ja, also einer, der Karate macht oder so, der steht nicht da wie ein nasser Sack. Der steht aufrecht da. Ja, vor jemand, der zusammensackt, hat keine Angst. Ja, also der muss sich groß hinstellen, der muss sich groß machen. Und ich glaube, das ist schon das Wichtige, dass die eine Haltung haben, eine Rumpfmuskulatur. Und da gibt es so viel an Sport, was wir dafür ausnutzen können. Also das muss man schon sagen, das ist jetzt nicht auf eins eingefahren, du musst das und das machen. Ja? Also ich habe Jungs, da ist mir dann im Oberflächenscan aufgefallen, kommt ein Assistent zu mir und sagt so, hä, ist das überhaupt der gleiche Patient? Ja, der hat sich so aufgebaut im Fitnessstudio, seine Muskulatur, der sah komplett anders aus von der Aufnahme. Ich habe einen Patienten gesehen, ich so, ja, vor einem halben Jahr sah noch anders aus. Das ist natürlich so ein Privileg, was so die Jungs im gewissen Alter haben, dass die Muskeln einfach sprießen ohne Ende, wenn sie ein bisschen was tun. Also das ist leider bei den Mädels nicht ganz so schnell der Fall.
Ja, wir
Also
müssen ein bisschen mehr arbeiten
die
dafür.
müssen ein bisschen mehr arbeiten und auch also wenn ich jetzt einen Jungen habe, der ist 12 und der ist ganz schmal, dem kann ich nicht sagen, du hast jetzt im halben Jahr Muskeln. Es wird nicht funktionieren, wenn der einfach mitten im Wachstum ist. Aber das ist so hinten raus und hinten raus, das, was ich auch mitgebe, wenn die irgendwann keine Physiotherapie mehr haben, dass das eigentlich ihre Versicherung ist, dass es ihnen gut geht, dass sie einen stabilen Rumpf haben, dass sie das weiterführen müssen. Das kann auch Pilates oder sonst was sein. Also natürlich wäre alles, was spezifisch, wie du es jetzt machst, ist skoliose-spezifische Krafttraining letzten Endes auf einen zugeschnitten. Natürlich ist es das Ideale, aber das ist, dazu bringe ich nicht jeden Patienten.
Ja,
Also vor
absolut.
allem ist es ja auch, dass die Mütter sagen, um Gottes Willen, mein Kind kann doch keine Hantelstange anfangen. Da schaut sie ja danach ganz komisch aus. Sie hat ja ganz komische Muskeln danach und so. Sondern ich meine, die Mädels, so Instagram und so, hilft schon mit, dass die Mädels das ganz gerne wollen,
Gott sei Dank, ja.
dass die schon Krafttraining machen. Aber es ist tatsächlich immer noch so, um Gottes Willen. Und ich meine, Krafttraining muss ja nicht mit der Hantelstange anfangen.
Nee.
Krafttraining fängt einfach mit dem Besenstiel an.
So
Und
ist es.
mit dem eigenen Körpergewicht. Und da, wenn ich schon mal mit Liegestütz anfange, ist es auch schon Krafttraining letzten Endes. Das muss man halt alles entsprechend machen. Und da kann man, glaube ich, schon ein paar abholen. Aber da muss man auch den richtigen Physiotherapeuten haben, um die in die richtige Richtung zu bringen. Ja, der dann mal sagt, hey, wie wäre es denn mal? Sollen wir mal am Gerät was machen? Der braucht natürlich die Ausstattung, ganz klar. Also nicht immer so einfach, die in die richtige Richtung zu schieben. Aber ich glaube, alles ist besser als nichts. Also.
Ja, absolut, ja. Und es ist natürlich jetzt auch das, was du jetzt sagst, und das höre ich auch da immer wieder raus. Natürlich diese Pauschalantworten, ja, gib mir diese eine Sportart, ja, die eine Sportart, die gibt es einfach nicht, weil es ist individueller und es darf auch individueller sein. Und so wie du sagst, ja, es kommt auf die persönlichen Präferenzen an, auch natürlich auf den Wohnort, wie ist das Ganze umsetzbar, sage ich auch immer bei meinem Trainingsplan. Ich sage immer, wie lang darf denn der Trainingsplan überhaupt sein, dass du ihn auch gut ausführen kannst. Ansonsten, also gerade bei den den Jugendlichen oder auch bei denen, die vielleicht gerade Mama geworden sind, ja, die oder einen stressigen Alltag haben, ja, der Plan, der landet in der Ecke, weil ich kenne das selbst von mir, ja, weil mental, wenn du jetzt weißt, boah, jetzt muss ich da 1,5 Stunden was machen, um Himmels Willen, das geht sich nie aus, dann beginne ich ja gar nicht erst damit. Also, dass man auch sich ansieht wirklich und Gedanken darüber macht, wie passt das gut in den Alltag, entweder von mir selbst oder halt eben von meinem Kind und dann noch, okay, und welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Und vielleicht eben so, wie du sagst, gibt es den einen Verein, wo man merkt, das ist vielleicht eine Sportart, aber da wird eben auch ein bisschen drumherum geguckt, dass man sich eben diese koordinativen, kraftmäßigen Aspekte und so weiter aufbaut.
Ja, also tatsächlich, das ist so, also es ist halt auch wirklich schwer, muss man sagen, in dem Alter, wo viele Erstdiagnosen Skoliose zu uns kommen. Die Kinder sind aus dem Grundschulalter draußen und müssen jetzt irgendwo untergebracht werden in einem Sport. In dem Alter ist der Sport eigentlich ein Vereinssport. Wenn sie da aber nicht drin sind, ist es oft schwer, einen Einstieg zu finden. Ja, also muss man wirklich sagen, also das sehe ich auch ein, dass das schwierig ist. Man möchte da jetzt nicht unbedingt alleine hingehen. Boah, und meine Freundin haben aber auch keinen Bock auf Sport und dann gehe ich auch nicht hin. Und ich meine, besser gar nichts ist, die Familie sagt, boah, wir gehen jetzt alle 2 Wochen zum Klettern und die andere Woche gehen wir zum Schwimmen. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Aber da bleibt wieder relativ viel an den Eltern hängen. Das muss man auch sagen. Also, weil es bleibt ja oft schon genug Fahrdienst an den Eltern hängen, wenn die den Sport, natürlich ist gut, wenn die den Sport mitmachen, überhaupt kein Ding. Aber wenn die sich auch noch überwinden müssen, dann wird das Ganze natürlich schwieriger, als wenn ich meinen festen Termin habe. Dienstagabend um 5 gehe ich zum Volleyball und Donnerstagabend um 6 gehe ich, keine Ahnung, zum Karate. Also dann habe ich meine festen Termine. Klar fällt es mal aus, aber letzten Endes habe ich die festen Termine. Und da muss man halt schauen, dass man die Kinder unterbringt. Oft sind es auch Nachmittagsangebote an Schulen. Also die gar nicht so schlecht sind. Also wobei ich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe bei meinen Töchtern. Bei einer einen Schule war wahnsinnig viel angeboten über Parcours und Volleyball, Basketball, Rudern, Klettern, alles. Und bei einer anderen ist wesentlich weniger angeboten. Also auch solche Angebote vielleicht einfach mitnehmen, weil das sind Leute aus der Schule, die man dann doch irgendwie kennt. Das geht natürlich dann wieder nur zum Schuljahresanfang. Da muss man dann auch drüber nachdenken. Ich sage dann auch oft, bis zum nächsten Mal suchst du dir eine Sportart. Und bei manchen klappt es, bei manchen nicht. Die Älteren, ist sicherlich Fitnessstudio, das ist auch mit das Richtige, weil die sagen, hey, da bin ich gut aufgehoben. Die Mädels gehen dann vielleicht auch, keine Ahnung, also ich kenne es zu Hause, was in ist, Pilates, Reformer Pilates oder sowas. Ja, egal, was man macht. Hauptsache, man bewegt sich und es macht einem irgendwie Spaß. Also das ist so das Wichtige. Also weil ich, wenn Fußball, natürlich ist Fußball oder Rennradl fahren nicht das, was meinen Rumpf stabilisiert. Aber mit einem stabilen Rumpf bin ich ein besserer Fußballer. Und dann muss ich es dem Patienten halt im Prinzip auch sagen, wenn du einen stabilen Rumpf hast, ein stabiles Becken, dann kannst du viel besser schießen, ja. Und wenn ich so rum aufbaue, sieht er vielleicht viel eher, dass ich es rentiert, zusätzlichen Rumpftraining zu machen. Oder du siehst wesentlich ruhiger auf dem Rennrad oder sowas.
Ja.
Ich muss es halt dann schon so aufbauen, dass es auch, dass er auch einen Benefit davon hat. Ja, also ich habe auch Golfspieler, die Golfspieler in unserer Studie, die waren gar nicht schlecht, weil sie ein Rumpftraining gemacht haben. Und wenn ich jetzt bei einer Skoliose einen Golfspieler habe, sage ich, du musst deinen Rumpf trainieren, dann funktioniert das Golfspielen auch leichter. Weil letzten Endes, also zum Beispiel der Skifahrer sagt, der wichtigste Muskel ist der komplette Rumpf. Wenn ich keinen stabilen Rumpf habe, dann nützt mir die Beinmuskulatur auch nichts. Und so ist es in ganz, ganz vielen Sportarten. Aber reines Rumpftraining, muss man natürlich sagen, ist halt wahnsinnig langweilig für die meisten.
Genau.
Also spielerische ist viel wichtiger.
Ja,
oder
absolut.
Ein Ziel zu haben, warum ich es mache.
Ja.
Also wenn ich weiß, ich bin besser, wenn ich meinen Rumpf trainiert habe, ist vielleicht schon mal der richtige Ansatz, ein paar in die richtige Richtung zu kriegen, die eine Sportart machen. Also.
Aber ich bin froh, dass du das ansprichst, Esther, weil das ist tatsächlich auch meine Strategie, wenn ich die Jugendlichen bei mir im Training habe, dass ich zuerst mal frage, okay, was machst denn du sonst noch für einen Sport und was sind denn da deine Ziele? Wo möchtest du denn da besser werden? Ich meine, manche, die machen gerne noch hobbymäßig bei irgendwelchen Wettkämpfen, Turnieren mit oder sagen, ja, das so ein bisschen überlegen, naja, aber eigentlich also so einen Handstand hätte ich zum Beispiel voll gern mal gekonnt. Und mit dem eben kriegt man sie dann auch zu den anderen Übungen. Aber man muss sich natürlich auch die Zeit nehmen, zu erklären und zu sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt die Übungen und das ist alles natürlich auch super für deine Skoliose, aber das hilft dir auch bei der Erreichung der anderen Ziele. Also wir sind ja auch nicht nur unsere Skoliose, wir wollen ja auch nicht drauf reduziert werden. Und ich glaube, wenn man das verbinden kann, dann gewinnt man und schafft auch diese intrinsische Motivation.
Also ich finde es interessant, dass du das mit dem Handstand sagst. Das war nämlich eine der Testungen, die wir auch gemacht haben, der Handstand bei allen. Und es ist erstaunlich tatsächlich, wie wenige einen Handstand können. Also nicht nur einen freien Handstand, sondern auch einen Handstand gegen die Wand.
Mhm.
Also wo man sagen muss, ah, so schwer ist es jetzt nicht. Also so 50% sagen, da ist es gar nicht möglich. Also da ist es koordinativ gar nicht da. Und es wundert mich so, das ist ja was, also bei mir damals, das hat man in der Schule schon gemacht.
Bei mir auch, ja.
Turnen in der Schule, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Teilweise werden da so, ich glaube, im Schulsport zum Beispiel könnte man viel mehr coole Sachen machen, viel mehr koordinative Sachen, die gar nicht so auf Leistungsgedanke, boah, und der ist besser im Sport als ich, sondern die viel mehr spielerisch koordinativ sind. Also wie es teilweise in Vereinen einfach gemacht wird. Also dass man nicht nur sagt so, ja, der kann jetzt Reckturnen oder und der kann es nicht. Es gibt viele schöne Hilfestellungen und sowas zu lernen und dass man halt vielleicht da alle abholt, würde nicht nur unseren Skoliose helfen, sondern allen Kindern, wenn man da vielleicht so mehr Spaß, mehr Koordination, nicht ganz so genau, also nicht bei Jungs ist ja viel Fußball spielen und ich meine, keine Ahnung, ich habe Reckturnen auch gehasst, ja, Bogenturnen war cool und ich glaube, man soll da schon die verschiedenen Dinge lernen. Es, klar, Leichtathletik und Turnen war zu meiner Zeit zumindest ein großer Schwerpunkt, gibt es jetzt auch noch relativ viel. Man nimmt schon was mit, aber man muss es vielleicht anders ausbauen. Also so, dass jeder seinen kleinen Schritt sieht, den er vorwärts geht. Nicht so, boah, und der kann jetzt einen Feldaufschwung, ich kann es nicht, ja, aber ich habe das und das gelernt. Ich kann jetzt, keine Ahnung, was. Bei irgendwas anderem habe ich was dazugelernt für mich oder ich bin koordinativ besser, keine Ahnung. Ich kann jetzt die ganze Halle mit Einbahnsprüngen. Ich brauche so und so viele Sprünge und der andere braucht 3 Sprünge mehr. Da muss man vielleicht auch mal kleine Anreize setzen für Kinder, die jetzt nicht so begabt sind, vielleicht auch koordinativ. Also es gibt so, zum Beispiel beim Rudern gibt es bei dem, im Prinzip ist es der Bundeswettbewerb, die deutschen U15-Meisterschaften, die haben einen allgemeinen Sportwettkampf dabei, einen Athletikwettbewerb. Und dieser Athletikwettbewerb ist nicht nur bierernst, die müssen zum Beispiel durch ein Seil, was zusammengeknotet ist, eine Zehnerkette sich durchfädeln, so schnell wie es geht. Darauf gibt es Punkte. Sowas kann man üben oder durch Reifen hüpfen oder solche Dinge, die wirklich so allgemein koordinativ, allgemein athletisch sind, damit man nicht zu dem reinen sportspezifischen Spezialisten nur wird, sondern einfach eine gute Basis hat.
Ja.
Das wäre, glaube ich, schon wichtig. Und natürlich, wenn man jetzt den Skoliosen sagt, du musst das machen und du musst jenes machen, es wird schwierig. Man muss überhaupt was finden. Ich glaube, das ist das Wichtige.
Wir haben jetzt schon in der Podcast-Folge mit ganz vielen Mythen auch aufgeräumt, so zum Thema Skoliose und Training. Fallen dir jetzt noch Fragen ein, die du ganz häufig von Eltern oder auch von Kinderjugendlichen zu diesem Thema bekommst, wo du sagst, ja, das sind auch immer wichtige Fragen, die es zu klären gilt. Auf die kommt man vielleicht am Anfang gar nicht, weil es für uns vielleicht auch ein bisschen logisch ist, ein Stück weit, das so und so zu machen, aber das durchaus wichtig ist, dass wir das hier klarstellen.
Also ich habe immer wieder Kinder, die kommen und sagen, nee, ich darf nicht im Schulsport teilnehmen. Das hat mir der niedergelassene Kollege gesagt. Er sagt, nein, du darfst alles machen. Also viele sagen auch, nee, also ich soll jetzt keine einseitige Sportart mehr machen. Ja, einseitige Sportarten haben wir ja genug. Das sei jetzt Tennis oder Badminton oder sonstiges, ja, oder Golfen. Ich sage, wenn du, das sage ich den meisten, magst du deinen Sport? Und wenn sie den Sport mögen, dann sage ich, dann musst du einfach deinen Rumpf symmetrisch trainieren. Du musst alles trainieren und dann darfst du diese Sportart natürlich machen. Also diese einseitige Sportart, das ist was ich auch immer wieder höre, dass das nicht gemacht werden darf, tatsächlich. Also und eben das, was wir am Anfang schon mal hatten, dass das Korsett die Muskulatur abbaut.
Ja,
und da sage ich
ja.
halt, also Das entspricht nicht so einem dreidimensionalen Korsettprinzip, das ja eigentlich darauf ausgelegt ist. Es ist ja ein aktives Korsett. Also ich will ja kein Quetschkorsett, das nur zusammendrückt, muss man ja ehrlich sagen. Klar, in einem Quetschkorsett habe ich keine Chance mehr, irgendwo hinzugehen. Aber bei einem Korsett, das eine dreidimensionale Korrektur hat, geht es ja gerade eben um meine Atmung, geht ja um meine Muskulatur, dass ich die in die richtige Richtung bewege. Deswegen sage ich zum Beispiel auch einem Patienten, warst du denn bei der Physiotherapie auch mal mit deinem Korsett? Hast du es dort dabei? Und da kommt von vielen, nö, warum? Und dann fragen wir so, ja, vielleicht, dass du mal lernst, wohin soll ich atmen, wie soll ich atmen? Und das ist, glaube ich, schon auch noch was, um Gottes Willen, zu viel darf ich mein Korsett nicht tragen. Und auf der anderen Seite habe ich die Patienten, die sagen, ich trage mein Korsett 23 Stunden, ich nehme es nur zum Duschen ab. Und ich sage so, ah, mir wäre es lieber, trage es ein bisschen weniger und mache ein bisschen Sport dazu. Also das ist so die Extreme, die einen sagen, die Muskulatur nimmt so ab und die anderen sagen aber auf der anderen Seite, ich darf es nicht abnehmen, weil dann werde ich schlecht. Also ich glaube, das ist so die, wo man alles so ein bisschen die Waage bringen muss und sich teilweise auch einfach den Patienten Zeit geben muss, die Fragen zu stellen, die sie haben. Ein Skoliose-Patient kann ich nicht im Vorbeigehen behandeln. Ja? Also das braucht Zeit. Natürlich gibt es Termine, die gehen schnell. Bei Patienten, die das verstanden haben, die auf Reha waren und alles Mögliche, bei den Patienten geht es leichter. Ja? Die haben vielleicht ein anderes Verständnis dafür und machen das seit Jahren, können mir genau sagen, boah, ich habe da eine Druckstelle oder ich kippe im Korsett nach links weg. Die sind einfach zu behandeln, ja. Die wissen schon, wohin es geht. Also die, ich schaue die von hinten an und sag und fange einen Satz an, die wissen schon ganz genau so, ach, ich hänge nach links, ich stelle mich mal wieder lieber gerade hin. Also die wissen schon, was ich sagen will und korrigieren es, ohne dass ich den Satz ausgesprochen habe. Dass es einfach schwer ist bei denen, die sich nicht bewegen wollen, die ihr Korsett nicht tragen wollen, die am Handy hängen, die... Ja, wo es vielleicht in der Familie die Kommunikation auch gar nicht so einfach ist oder wo es vielleicht auch gar nicht so ankommt, welche Konsequenzen es Skoliose hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also, weil ich glaube, manche verstehen das nicht. Ich habe auch Patienten immer wieder, die sagen, ja, mal auf das Korsett habe ich keinen Bock, dann lasse ich mich halt operieren. Die habe ich auch immer wieder, ja. Und dann sage ich so, du kannst dir das mal anschauen und danach überlegst du mal, ob du das wirklich willst. Also, ich sage denen immer, ich würde einfach jede Chance nutzen, es konservativ zu kopieren. Klar, es hat seine Grenzen. Das wissen wir alle. Aber ich denke, das sollte man ausnutzen und den Familien versuchen, das, sagen wir mal, vielleicht auch in ihrer Sprache zu vermitteln, die sie verstehen, welche Konsequenz es hat. Ja. Weil das hat man schon immer wieder, dass man sich eine halbe Stunde hinsetzt, es ihnen erklärt und beim nächsten Mal, okay, ist nicht so wirklich was angekommen. Also wenn
und
die
wie viel Konsequenz, finde ich, es auch hat, wie man eben im Alltag diese vielleicht scheinbar eben kleinen Veränderungen schafft, eben um, weil man sagt, man hat gewisse Zeiten für Sportdaten oder dies oder das, ja, wie viel das eigentlich über die Monate, Jahre bewirken kann.
Natürlich, also das ist auch wenn ich dieses, was wir vorhin schon mal hatten, dieses Argument höre, ja, aber ich bin nicht so gut in der Schule und ich habe jetzt nicht noch Zeit für den Sport. Das geht nicht. Also, wir haben die Auswertung nicht komplett fertig, aber es ist definitiv bei uns nicht so, dass diejenigen, die gut in der Schule sind, keinen Sport machen, sondern eher im Gegenteil. Die sind eigentlich eher gut strukturiert und machen ihren Sport und machen die Hausaufgaben halt davor, danach oder lernen davor, danach. Natürlich hat es alles eine Grenze, ja. Bei 20 Stunden Sport die Woche leidet die Schule schon irgendwie darunter, ja. Aber über das sprechen wir nicht. Wir sprechen so über 2,5 bis 3 Stunden Sport die Woche. Und ich glaube, das ist schon drin.
Absolut. Vor allem, wenn man, glaube ich, mal so sein Handy hernimmt und sich mal die Bildschirmzeit pro Tag anschaut.
Ja, die ist meist recht hoch. Also ich sage auch immer, sie sollen einfach zum Beispiel zu bestimmten Normen, wenn sie sich korrigieren können. Du stehst in der Bushaltestelle, nimm doch mal deine Korrekturhaltung ein. Ja? Mach es einfach an der Bushaltestelle. Im Unterricht, am Anfang von jeder Stunde, versuch einfach Korrekturhaltung einzunehmen. Wenn man es immer wieder macht, einfach Anfang jede Stunde an der Bushaltestelle und so weiter. Oder stell dich beim Zähneputz mal auf ein Bein und versuch deine Balance zu trainieren. Das sind so kleine Stellschrauben, die man trainieren kann, die mich noch nicht mal Zeit kosten. Also ich sage immer den Patienten, also den Eltern sage ich meistens, also Dehnübungen kann man auch mit dem Handy in der Hand machen. Also Da kann man
Absolut.
dabei irgendwelche Reels anschauen, das ist überhaupt gar kein Problem.
Ja.
Also, es geht.
Mein Lieblingsprinzip, no extra time. Nett. Ja, wie kann ich irgendwas unterbringen noch, ohne extra Zeit dafür in Anspruch nehmen zu müssen? Ja.
Genau.
Oh, liebe Esther, ich glaube, wir haben richtig, richtig gut ein bisschen Licht ins Dunkle in dieses große Thema Skoliose und Training und Sport reingebracht. Jetzt abschließend noch eine Frage an dich. Gibt es noch ein Thema, einen Zusatz, wo du noch irgendetwas hinzufügen möchtest, wo du sagst, das hat jetzt irgendwie noch gefehlt im Interview, darauf möchte ich jetzt echt noch gern eingehen. Das ist mir ein Anliegen.
Ich überlege gerade. Eigentlich glaube ich, haben wir aber alles abgebildet.
Ich
Also
glaube auch, ja.
ich glaube, es war schon ein sportlicher Rundumschlag.
Genau, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Ja, dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank, dass du auch die Zeit dir nimmst, abseits von deinen Skoliose-Sprechstunden solche Dinge auf die Beine zu stellen. Das hört sich dann immer so leicht an und ach ja, und dann haben wir das getestet und das, aber da ist ja ganz viel Vorbereitungszeit, ganz viele Gedanken. Die Tests muss man durchführen, man muss das ausarbeiten etc. und auswerten. Also danke, dass du dich da so auch engagierst in der Skoliose-Szene. Sage ich jetzt mal so von allen Skoliose-Betroffenen so ein bisschen stellvertretend an dich.
Ja, es macht ja auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und ich will ja meinen Patienten auch das Richtige sagen. Also.
Ja, und das Richtige empfehlen, und ja,
Ja.
absolut. Ja. Gut, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, und wir beide, wir laufen uns eh sicher in den nächsten Monaten, Jahren wieder bei der ein oder anderen Konferenz über den Weg.
Gerne bei unserem Skoliosekurs.
Ja, genau. Ich schaue da, ob es sich ausgeht jetzt im Herbst.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.